Wie funktionieren eigentlich, was eigentlich fehlt, wie funktionieren Herzklappen? Und ich kann Ihnen sagen, dieser Abend ist quasi legendär in meinem Team von Linz 09. Ich bin der stellvertretende Intendant von Linz 09, weil wir haben immer, als wir dieses Projekt vorbereitet haben, Kepler-Salon gesagt, wir gehen von so ein paar Fragestellungen aus, die müssen im Laufe des Jahres irgendwann vorkommen. Und eine war: Was ist eigentlich Mechatronik? Das haben wir schon abgehandelt, weil Mechatronik ist so der Studiengang in Linz, der den größten Zulauf hat im Moment. Nein, gar nicht den größten Zulauf hat, sondern der das größte Budget verschlingt, so muss man sagen. Und keiner kann sich so richtig vorstellen, was Mechatronik ist. Jetzt diejenigen, die damals da waren, wissen es jetzt. Dann haben wir so eine philosophische Fragestellung gehabt: Hat der Mensch einen freien Willen? Das haben wir auch ausführlich diskutiert. Und einer der Themen, die wir unbedingt diskutieren wollten, war eben, wie funktionieren Herzklappen? Um einfach deutlich zu machen, wie breit angelegt der Kepler-Salon in seinen Fragestellungen ist, mit denen wir Sie erfreuen wollen, hoffentlich. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend den Chef der Chirurgie 1 vom AKH hier bei uns haben, Christoph Groß. Ich begrüße Sie sehr herzlich in unserem Kreis. Dr. Groß ist Spezialist in Sachen Herzklappen und Herzchirurgie im Allgemeinen, arbeitet seit 1973 hier in Linz am AKH. Wir haben uns vorher schon ein bisschen miteinander bekannt gemacht. Er ist ein bekennender Linzer mit einer leichten Neigung, im Urlaub nach Norddeutschland zu fahren. Das hat uns sofort miteinander verbunden, weil ich ja zuletzt in Norddeutschland gelebt habe und jetzt aber sehr gerne in Linz lebe. Und ich freue mich sehr auf diesen Abend, der, wie Sie hier schon gesehen haben, weil wir so ein paar Utensilien hier auf dem Tisch ausgebreitet haben, Ihnen auch einen ganz praktischen Eindruck vermitteln soll in diese Frage: Wie funktionieren Herzklappen? Vielleicht sind manche von Ihnen betroffen im eigentlichen Sinne oder im perspektivischen Sinne. Ich persönlich bin es indirekt, nämlich, das bekenne ich auch gleich, dass diese Fragestellung für mich auch biografisch interessant ist, weil meine Mutter eine biologische Herzklappe hatte und damit sehr alt geworden ist und gut gelebt hat. Und mein Bruder, der in Deutschland lebt, der hat eine mechanische Herzklappe. Und mit dem habe ich gestern nochmal telefoniert, habe mir seine Fragen, die ihn so bewegen, gerade aufgeschrieben. Die werde ich im Laufe des Abends auch stellen. Und bin gespannt, ob Sie sagen, ja, das sind die üblichen Fragen, oder ob es irgendeine dabei ist, die dann doch noch neu ist. Jedenfalls wird er sich das dann auch auf Audiofile demnächst anhören. Das kann man nämlich, alle Veranstaltungen im Kepler-Salon werden ja auf der Website dokumentiert und können dann nachgehört oder nachgelesen werden. Das gilt natürlich auch für Sie. Und wir halten es wie üblich, vielleicht sind einige von Ihnen zum ersten Mal im Kepler-Salon, wir halten es wie üblich, dass wir unserem Gast zuerst das Wort erteilen, der uns eine kleine Einführung in das Thema geben wird. Und dann ist die Runde sehr bald offen für all Ihre Fragen und Anregungen. Vielleicht gibt es das sogar auch, dass man Chirurgen noch Anregungen geben kann für den Medizinbetrieb. Und um 9 Uhr schließen wir dann wieder, sodass wir einen hoffentlich einen weiteren interessanten Abend im Kepler-Salon haben. Am Ende werde ich dann noch was sagen, wie es weitergeht, wie die nächsten Veranstaltungen ausschauen. Sie haben alle diese kleinen Informationen auf Ihrem Tisch. Es gibt da hinten einen Ordner, in dem man das auch sammeln kann, die Informationen aus dem Kepler-Salon. Ich kann Ihnen en passant noch sagen, dass wir bis zum Ende des Jahres weitere sehr interessante Veranstaltungen haben werden. Und im Moment arbeiten wir auch intensiv daran, die Linzer Politik, die jetzt auch wieder gesprächsfähig ist, nachdem der Wahlkampf vorbei ist und die größten Wunden wieder geschlossen sind, arbeiten wir intensiv an der Fragestellung, ob es denn gelingt, den Kepler-Salon in das Jahr 2010 zu retten, weiter betreiben zu können nach dem Kulturhauptstadt Linz 09. Unsere Verantwortung endet am Ende dieses Jahres. Das ist klar. Darüber hinaus sind wir nicht in der Lage, irgendwelche Garantien geben zu können. Aber vielleicht hört man uns zu und hört auch den Freundinnen und Freunden des Kepler-Salons zu, die dann massives Interesse geäußert haben, dass dieser Veranstaltungsort erhalten bleiben möge und als eine der vielen nachhaltigen Effekte von Linz zum Neuen in der Stadt bleibt. Das wissen wir wahrscheinlich in ein paar Wochen dann genauer und mehr. Und Sie werden es dann sicherlich über die Zeitung oder durch uns erfahren, wenn Sie dann wieder hierher kommen zu den nächsten Veranstaltungen. So, jetzt freue ich mich sehr, Herr Dr. Groß, auf Ihre Präsentation. Und sie ist technisch animiert, das heißt, Sie müssen da und dort auch auf den Bildschirm schauen.
Kann ich eigentlich da einen Pfeil sozusagen, dass ich da... Kann ich da irgendwo mit einem Pfeil, kann ich das da machen oder muss ich das dort machen? Ich habe einen Pointer auch mit, ist kein Problem. Okay. Guten Abend, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich bedanke mich auch für die Einladung, hier reden zu dürfen. Es ist natürlich wahrscheinlich nicht ganz einfach, in einer relativ kurzen Zeit Ihnen die Probleme der Herzklappen oder die Funktion der Herzklappen nahezubringen. Ich möchte Ihnen zuerst ein bisschen was über die Anatomie, also wie es beim Gesunden ausschaut, sozusagen sagen, um Ihnen dann sagen zu können oder erklären zu können, welche Erkrankungen oder welche häufigen Erkrankungen der Herzklappen es gibt und wie wir sie behandeln können. Nun, was sind Herzklappen? Herzklappen sind eigentlich nichts anderes als Ventile, die Sorge tragen, dass das Blut im Herz in die richtige Richtung läuft. Und wir unterscheiden da linksseitige Klappen, das heißt diejenigen Klappen, die dem linken Herz zugeordnet sind. Das ist das muskelstarke Herz, das das Blut hinauspumpt in den Körper. Das ist die Aortenklappe und die Mitralklappe. Das sind eigentlich die zwei Klappen, die für den Chirurgen interessant sind. In erster Linie die Aortenklappe, etwa 90% unserer Operationen oder 85% sind Aortenklappen, der Rest sind Mitralklappen. Die rechtsseitigen Klappen, also die das rechte Herz betreffen, sind die Pulmonalklappe und die Tricuspidalklappe. Die sind relativ selten so betroffen, dass der Chirurg einschreiten muss. Das sind eher sehr seltene Operationen. Warum ist da der Unterschied? Im rechten Kreislauf haben Sie sehr niedrigen Druck. Das heißt, das ist das Blut, das von der Peripherie zum Herz kommt, über den rechten Vorhof in den rechten Ventrikel fließt und von dort durch den Lungenkreislauf, dort wird es oxygeniert, wieder in das linke Herz zurückkommt. Hier haben Sie einen Druck von etwa 15 mm Quecksilbersäule, also einen relativ niedrigen Druck, während in der linken Seite haben Sie Ihren Blutdruck, den Sie eben haben, jetzt 120 oder wenn Sie ein Hypertoniker sind, dann haben Sie eben 180 oder 200. Also die linksseitigen Klappen sind einem sehr hohen Druck ausgesetzt, daher auch einem höheren Verschleiß, deswegen auch die häufigere Erkrankung dieser Klappen. Die rechtsseitigen Klappen sind eigentlich eher durch entweder angeborene Fehler oder auch durch Entzündungen betroffen. Nun hier noch einmal das, was ich zuerst gesagt habe. Also, jetzt muss ich jetzt wieder dorthin rüber. Das Blut kommt also... Das sieht man dort nicht. Gut, sieht man nicht, macht nichts. Das Blut kommt also von den beiden Hohlvenen, von der oberen und unteren Hohlvene in den rechten Vorhof. Nur den Pointer sieht man nicht, glaube ich, auf dem... Nein, man sieht, sieht man nicht. Okay. Kommt in den rechten Vorhof, wird dann über die Tricuspidalklappe in den rechten Ventrikel gepumpt. Oder es fließt, es wird nicht gepumpt, es fließt, geht dann durch den Lungenkreislauf in den linken Vorhof. Ich glaube, das kann man lesen soweit, der linke Vorhof. Und geht dann über die Mitralklappe, das sind wir jetzt schon beim linksseitigen Klappe, über die Aorta, die Aortenklappe ist hier ausgeblendet, in den Körperkreislauf. Anatomisch unterscheiden wir auch die Segelklappen. Sie sehen jetzt also diese zwei Segel mit diesen Fäden unten, das sind die Papillarsehnen, die Papillarmuskeln. Und Taschenklappen. Die Aortenklappe ist eine typische Taschenklappe. Hier sehen Sie noch einmal diese Klappen, diese Taschenklappen. Das sind diese zwei oberen Klappen. Das ist die Pulmonal- und die Aortenklappe. Und diese zwei Segelklappen, die eben die Tricuspidal, die also die Vorhöfe mit den Kammern verbinden, während die beiden Taschenklappen das Blut sozusagen aus dem Herz hinauspumpen, entweder in den Lungenkreislauf oder in den Systemkreislauf. Was man hier auch gleich sehen kann, dass die Klappen natürlich zusammenspielen müssen. Das heißt, es gibt bei der Herzbewegung eine sogenannte Diastole und eine Systole. Die Systole ist die Phase des Auswurfs und die Diastole ist des Einstroms des Blutes. Dazu müssen die Klappen natürlich in der richtigen Reihenfolge auf- und zugehen. Und Sie sehen, dass also das Blut, das aus den Vorhöfen in die Ventrikeln strömt, in der Diastole, durch die geöffneten Segelklappen durchgeht, während in der Diastole die Taschenklappen geschlossen sind, dass das Blut eben nicht in das Herz zurückrinnt. Und dann geht es in die Systole, in die nächste Phase über. Das heißt, da schließen die Segelklappen und die Taschenklappen machen auf. Das ist ein ganz fantastisches Video, wenn es geht. Das geht nicht. Das geht leider nicht. Das bewegt sich nicht. Das rührt sich nicht.
Jetzt bewegt sich schon.
Es geht leider nicht. Naja, schade. Das ist nämlich ein an sich ganz tolles Video. Wie die das wirklich gemacht haben, ist mir nicht ganz klar. Man sieht hier die Mitralklappe in der Öffnung, während links davon, links von der Mitralklappe, das sieht man jetzt leider sehr schlecht, die Aortenklappe geschlossen ist. Und hier sähe man, wenn es sich bewegen würde, sieht man, wie die eine Klappe zugeht und die andere aufgeht. Leider, ich weiß nicht, das hat an sich immer funktioniert. Ich weiß nicht,
bitte? Schauen wir nochmal.
Ja, ich kann es Ihnen also leider nicht zeigen, weil dieses Video da jetzt nicht sich bewegt. Es hat zwar immer funktioniert, aber jetzt funktioniert es nicht.
Gut, dass wir nicht mitten in der Operation sind.
Da kann man wenigstens wem dann anschreien und sagen, wieso funktioniert das nicht. Ja, also wir müssen, gehen wir nur mal eins zurück. Ja, also diese beiden Videos von diesen Klappenbewegungen gehen leider nicht. Das wäre auch ein Video, aber das kann man ein bisschen erklären, dass also hier, sehen Sie, das wäre der linke Vorhof, das ist eine MR-Angiografie des Herzens, so etwas wird also in den Spitälern zur Diagnostik betrieben. Hier sieht man also den linken Vorhof, hier die Mitralklappe, hier den linken Ventrikel, der mit dem Blut gefüllt wird und dann hier durch die Aortenklappe ausgeworfen wird. Das Ganze ist natürlich ohne Bewegung nicht so wirklich imposant, tut mir leid. Hier sehen wir noch einmal also die beiden geöffneten Klappen, die beiden geöffneten Segelklappen, also die Mitral- und die Trikuspitalklappe und hier diese beiden Taschenklappen, die in der Diastole eben geschlossen sind. Nun, hier ist dann in der Systole die geschlossenen Segelklappen, Sie sehen die Mitralklappe, die also aus zwei Segeln besteht, die Trikuspitalklappe aus drei Segeln besteht und hier die Aorten- bzw. die Pulmonalklappe. Nun, was gibt es jetzt soweit zur Anatomie? Was gibt es jetzt für Krankheiten? Das eine, nur dass wir die Begriffe mal klären, es gibt eine Klappenstenose, das ist bei allen Klappen sind diese Begriffe gleich, es ist eine Stenose, das heißt, es ist eingeengt, eine Klappe ist eingeengt. Ja, das war jetzt wieder zu früh, Moment, wie geht das zurück? So. Häufigste Ursache ist Verkalkung der Klappe. Dann gibt es den Begriff der Insuffizienz, das heißt, die Klappe ist undicht, sie schließt nicht. Oder es ist kombiniert, was sehr häufig ist, dass also eine verkalkte Klappe auch etwas insuffizient ist. Nun, was sind die Ursachen einer Stenose, einer Aortenstenose? Das sind meistens degenerative Veränderungen oder auch postentzündlich. Dass man zum Beispiel in dem Jugendalter ein rheumatisches Fieber mitgemacht hat, was in der älteren Generation nicht so ganz selten ist, in der Kriegsgeneration oder kurz danach. Heutzutage wird das rheumatische Fieber immer mehr zurückgedrängt in unseren Breiten, weil halt die Antibiotika gegeben werden. Damals hat man halt einmal 14 Tage Fieber gehabt, dann ist er nicht gut gegangen. Das waren wahrscheinlich versteckte Klappenentzündungen, die dann im Alter diese Folgeerscheinungen. Aber Sie können sich vorstellen, dass also, wie Sie auf diesem rechten Bild sehen, das ist eine verkalkte Klappe. Also Sie können sich sehr gut vorstellen, dass da nicht mehr viel Blut durchgeht. Hier sehen Sie es in situ, also bei einer Operation. So präsentiert sich die Aortenklappe mit ihren Verkalkungen. Also diese Dinge hier sind schwere Kalkbrocken, die die Beweglichkeit des Segels stark einschränken. Das übrigens ist die Aorta, die Körperschlagader, da ist das Herz, da hier vorne ist der Kopf des Patienten. Was hat man jetzt für Beschwerden, wenn ich jetzt eine stenosierte, eine eingeengte Aortenklappe habe? In erster Linie kommt es zu einer vermehrten Ausbildung von Muskelmasse, denn der Muskel, der Herzmuskel des linken Ventrikels muss gegen einen Widerstand das Blut auswerfen. Das kann eine Zeit lang sehr gut machen, er bildet aber mehr Muskelmasse aus, das heißt, er wird hypertroph. Die Beschwerden, die man dann dadurch bekommt, sind zum Beispiel Luftnot, in erster Linie bei Belastung. Patienten sagen oft, wenn sie bergauf gehen, haben sie oder Stiegensteigen zum Beispiel, dass sie das erste Mal merken, dass sie weniger Luft kriegen als üblicherweise. Schmerzen sind bei der Stenose nicht sehr häufig eigentlich. Dann gibt es sogenannte Synkopen, das sind ganz kurzfristige Bewusstlosigkeiten bei starker Belastung. Das dauert 1-2 Sekunden, dass Patienten, wenn sie sich anstrengen, plötzlich umfallen, dann nicht wissen, was eigentlich los war. Solange einem das auf einem Teppich passiert, können Sie sich vorstellen, passiert nicht viel. Wenn Sie irgendwo hoch oben stehen oder auch beim Autofahren Ihnen sowas passiert, kann das sehr unangenehm sein. Und natürlich ein Großteil verläuft auch asymptomatisch. Das heißt, viele Patienten merken lange Zeit nicht, dass sie eine Klappenerkrankung haben. Nun, wie kommt man drauf? Wie diagnostiziert man es? Das ist relativ einfach. Erstens, man haltet ein Stethoskop drauf, man hört dieses typische rauschende, ein Geräusch, das so, wie eine Lokomotive eigentlich tut, das hört man sehr gut. Die einfachste medizinische, wenn Sie so wollen, oder objektive Untersuchung ist der Ultraschall, eine schmerzlose, kurze Untersuchung. Der Herzkatheter ist prinzipiell nicht unbedingt notwendig. Erst bei Patienten ab dem 40. Lebensjahr machen wir es routinemäßig dazu, weil ja auch eine koronare Herzkrankheit, also die Herzkranzgefäße, betroffen sein können. Wann operiert man jetzt so etwas? Erstens einmal Beschwerden. Das heißt, wenn ein Patient keine Beschwerden hat, sollte man ihn einmal prinzipiell nicht operieren. Es sind verschiedene Kriterien jetzt notwendig, um zu einer Operationsindikation zu kommen. Dazu gehört die Klappenöffnungsfläche, das heißt, wie weit diese Klappen aufgehen. Der Begriff des Gradienten, wenn jemand so eine Erkrankung hat, wird er immer wieder hören, das ist der Druckunterschied vom Herzen zur Aorta. Das heißt, der Herzmuskel muss zuerst im Ventrikel, also in der Herzkammer, einen hohen Druck aufbauen, um das Blut gegen den Widerstand in den Kreislauf zu pumpen. Wenn Sie eine gesunde Klappe haben, haben Sie einen Gradienten von 3-4 mm Hg, also Hg Quecksilberseile. Wenn Sie eine hochgradige Engung haben Ihrer Klappe, dann können Sie Gradienten von bis zu 100-120 mm Hg haben. Eine weitere OP-Indikation, aber da wollen wir heute nicht drüber sprechen, sind Herzklappenentzündungen, Endokarditiden. Das ist eigentlich ein eigenes Kapitel. Nun, die Insuffizienz ist ebenfalls nach Entzündungen durch Schrumpfungsprozesse der Segel angeboren. Es gibt etwa 6 oder 7% aller Menschen haben eine statt drei Segeln eine zweisegelige Klappe oder zwei Taschenklappe. Diese Klappen neigen, so wie Sie es hier in diesem Dia sehen, die neigen also sehr stark zu Verkalkungen. Bei der undichten Klappe, also bei der insuffizienten, entstehen die Beschwerden nicht durch die Hypertrophie, so wie bei der Aortenklappe, sondern durch das Pendelblut. Das heißt, das Herz wirft das Blut aus in der Systole, in der Diastole schließt die Klappe nicht und das Blut rinnt wieder ins Herz zurück. Das ist so eine Art Sisyphusarbeit. Das heißt, das Blut wird immer hinausgepumpt und rinnt zu einem großen Prozentsatz wieder zurück. Das führt zu einer Ausweitung der Herzkammer. Prinzipiell muss man sagen, dass eine ausgeweitete Herzkammer eher eine schlechtere Prognose hat als eine hypertrophe also eine muskelstarke Herzkammer. Daher muss man gerade bei der Aorteninsuffizienz sehr aufpassen, dass man den richtigen Zeitpunkt zu einer Operation nicht übersieht. Das ist oft nicht so ganz einfach, denn die Patienten sind sehr lange asymptomatisch. Gerade bei der Insuffizienz merkt man es lange nicht. Und man muss hier aufpassen, dass das Herz nicht zu dilatiert, also zu ausgeweitet wird, denn dann nützt die ganze Operation nichts mehr, der Muskel erholt sich nicht mehr. Nun, wieder Indikation sind Beschwerden und die, wie ich schon gesagt habe, die zunehmende Erweiterung der Herzkammer. Jetzt, wenn die Diagnose steht, Sie haben also eine eingeengte oder eine undichte oder eine kombinierten Vizium an Ihrer Herzklappe, was kann man jetzt tun dagegen? Man kann entweder eine Klappe ersetzen oder man kann sie erhalten und reparieren. Grundsätzlich ist die eigene Klappe immer die beste Klappe, auch wenn die künstlichen Klappen sehr gut sind, aber die eigene ist die beste Klappe. Und gerade in der Mitralposition haben wir heute viele Möglichkeiten, die Klappe zu reparieren. In der Aortenposition ist das eher selten. Gerade wenn die Klappe verkalkt ist, kann man so etwas nicht reparieren. Es sind die verschiedensten Methoden erfunden worden, wie man die Klappe reinigt vom Kalk. Es ist nur so, dass die Strukturen so zerstört sind, dass in relativ kurzer Zeit die Klappe wieder verkalkt. Also wenn eine Klappe verkalkt ist, muss man sie entfernen und ersetzen. Aber bei den nicht verkalkten Vizien, verkalkenden Vizien kann man versuchen, es zu reparieren. Wenn man es jetzt ersetzt, gibt es zwei Klappen, die mechanische Klappe und die biologische Klappe.
Darf ich Sie ganz kurz dazu fragen, warum verkalkt überhaupt eine Klappe?
Naja, es muss sozusagen irgendetwas stattgefunden haben an der Klappe. Einer, wie ich schon gesagt habe, Sie können entweder in der Aortenposition zum Beispiel einen angeborenen Fehler haben, dass Sie statt drei Taschen nur zwei Taschen haben. Dann hängt das wahrscheinlich mit der veränderten Hämodynamik zusammen, Wirbelbildung etc., dass diese Klappen eher verkalken. Aber die häufigste Ursache ist postentzündlich oder degenerativ. So wie heute auch Gelenke degenerativ sich verändern, kann sich die Klappe. Oder wie gesagt, abgelaufene Entzündungen im Jugendalter zum Beispiel, das Rheuma, das Aber rheumatische
Im Grunde ist es, bei jedem Menschen gibt es einen Verkalkungsprozess. Da kann man wie bei der Waschmaschine, keinen Kalkonit nehmen. Und
den Verkalkungsprozess sozusagen bremsen oder rückgängig machen kann man nicht.
Nein.
Aber natürlich, die Mehrzahl der Leute haben eine völlig normale Klappe bis ins hohe Alter hinein, die eben keine Erkrankung vorher hatten. Nicht? Nun, die mechanische Klappe, der Kunststoffklappe, die biologische Klappe, da haben wir die tierischen Klappen, die menschliche Klappe oder eine Mischung zwischen menschlicher und eigener Klappe. Das wäre dann noch eine spezielle Operation, die kann ich noch kurz erklären. Und wie gesagt, wenn es möglich ist, eine klappenerhaltende Operation. Nun, die mechanische Klappe, Kunststoffklappe, hat den Vorteil, dass sie unverwüstlich ist. Diese Dinge bleiben ewig. Ich kann das durchgeben. Das ist eine klassische, moderne Klappe. Bitte? Das ist eine Soarin-Klappe, glaube ich. Ich weiß nicht einmal ehrlich gesagt, ob es eine Soarin ist. Nein, eine Birkscheile ist es nicht. Ne?
Mit Preisschild.
Nein, es ist die Nummer drauf. Moment, wo ist denn der Map? Da ist er. Das ist eine historische Klappe, das ist eine sogenannte Kugelklappe. Entschuldigung, das geht immer so leicht zurück. Also, das jetzt wieder. Diese linke Klappe ist eine Kugelklappe. Das waren die ersten Klappen. Das ist nichts anderes als ein Kugelventil in einem Eisenkäfig drinnen sozusagen, macht auf, macht zu. Haben eigentlich eine sehr gute Hämodynamik, waren über viele, viele Jahre die gut funktionierende Klappen. Das Problem ist, dass die Kugel sich irgendwann aufgelöst hat. Das ist das eine und das zweite ist, dass es sehr laut ist. Das hört man wirklich. Dann die nächste Generation waren die Kippscheibenprothesen, das sind die mittlere und die rechte Klappe. Das geht also einfach wie eine Kippscheibe auf und die, die jetzt durchgehen und jetzt die neueste Generation ist, neueste gibt es auch schon wieder sicherlich 10 Jahre, sind diese Türflügelklappen, wo also das wie ein Türflügel aufgeht, wo ein möglichst geringer Widerstand dem Blut entgegengesetzt wird. Nun, wie gesagt, die Klappe ist unverwüstlich, die haltet ewig. Dieses Material, aus dem diese Türflügel zum Beispiel sind, ist Carbon. Da kann man auch mit einem Hammer draufhauen, das macht ihm nichts. Der Nachteil daran ist, dass man eine lebenslange Blutverdünnung machen muss. Ich weiß nicht, welche von Ihnen das Marcomar nehmen oder Syndrom, das ist dasselbe, also zwei verschiedene Medikamente, aber bewirken dasselbe. Das heißt, man muss den Patienten zum künstlichen Bluter machen. Man muss die Blutgerinnung herabsetzen auf 15-25% seiner natürlichen Blutgerinnungsfähigkeit.
Und warum muss man das?
Weil sich an jedem Fremdkörper sich leicht Blutgerinnsel bilden.
Okay.
Und die können dann abfahren und können dann Embolien machen, zum Beispiel einen Schlaganfall machen oder auch in die Peripherie sausen. Also das hat natürlich einen gewissen Nachteil, denn wenn Sie heute eine größere Verletzung haben, bei Bagatellverletzungen, wenn Sie es ins Brot schneiden oder sowas, dann genügt es, wenn man es abdrückt, dass die Blutung steht. Aber wenn Sie eine größere Verletzung haben oder operiert werden müssen, und wenn man alt wird, wird man eben öfter mal operiert, dann Hüfte, Knie, was auch immer, dann muss man natürlich schauen, dass man die Blutgerinnung wieder normalisiert. Das kann man machen. Und dann muss man wieder aufs Marcomar umsteigen. Aber natürlich, die Blutungsneigung ist beim Marcomar-Patienten erhöht. Und gerade wenn er zum Beispiel einen schweren Verkehrsunfall hat oder etwas, dann kann das schon zum Problem werden. Ein zweites Problem oder ein zweiter Nachteil, der allerdings nicht wirklich die Patienten sehr stark stört, ist der Lärm. Am Anfang hört man natürlich die Herzklappe, sie klappert. Jetzt ist es natürlich so, dass die Patienten am Anfang immer ganz entsetzt sind, weil sie liegen den ganzen Tag dort und haben nichts anderes zu tun, als in sich hineinzuhorchen. Und natürlich hört man es. Aber wenn man dann nach einem halben Jahr zum Beispiel mit Patienten spricht, die wenigsten hören es dann noch. Ein gewisses Problem kann sein, dass der Partner es hört. Ich habe schon Klagen von Ehefrauen zum Beispiel gehört, dass sie sagen, in der Nacht, wenn er nicht schnarcht, wenn er schnarcht, übertönt das natürlich, aber wenn er nicht schnarcht und es ist sehr still im Schlafzimmer, dann hört man das Geklickere und man hat ja nicht immer einen ganz rhythmischen Herzrhythmus. Es kann ja mal sein, dass er mal aussetzt und das ist, erschreckt den anderen natürlich fürchterlich und es klick, klick, klick und dann ist auf einmal nichts. Also das kann ein bisschen ein Problem werden, dass der Partner sich dadurch gestört fühlt. Aber wie gesagt, der Lärm an sich ist für den Patienten selbst nicht nach einer gewissen Zeit nicht wirklich störend, weil offensichtlich gewöhnt man sich so an gewisse Geräusche, dass man sie nicht mehr hört, dass man sie nicht mehr wahrnimmt. Biologische Klappen sind im Volksmund heißen sie immer Schweindelklappen. Sie sind nicht alle vom Schwein. Es gibt Schweineklappen und es gibt vom Kalb, vom Herzbeutel des Kalbes. Also das sind die beiden Tiere. In Australien hat man mal Känguruklappen versucht, hat geklappt. Das ist besonders gut, weil eines der Probleme ist ja, dass das Schwein das Herz und das liegt ja quer. Nicht wie wir stehen, das Schwein steht ja nicht, sondern es ist ja waagrecht sozusagen. Mhm. Und daher ist eine andere Belastung auf einer Klappe. Hat man geglaubt, wenn man Känguru nimmt, besonders schlau, das steht, dann wird das besonders lang halten. Das war ein Irrtum. Die Kängurus, ich weiß nicht genau, was draus geworden ist aus diesen Känguru-Klappen, aber sie gibt es nicht mehr. Also,
und mit Giraffen hat man es noch nicht probiert.
Bitte?
Mit Giraffen hat man es noch nicht probiert.
Die sind zu groß. Die sind zu groß. Das muss man sehr glauben. Das funktioniert nicht. Große Hoffnungen hat man eigentlich auch auf menschliche Klappen, auf von Leichen, dass man also von Leichen Klappen entnimmt und diese Klappen dann einsetzt. Nun, diese Erwartungen haben sie auch nicht ganz erfüllt, denn sie degenerieren genauso. Das heißt, außerdem ist es in den letzten Jahren, sind was von der Sterilität her, von der Aufbereitung her derartig massive Auflagen gekommen, dass das Gewinnen von menschlichen Klappen sehr schwierig geworden ist. Also der Homograph, die menschliche Klappe, war vor 15, 20 Jahren um ein großer Boom. In der Zwischenzeit ist es eigentlich nur noch gewissen Spezialindikationen vorbehalten. Nun, ich habe übrigens auch in meinem Bauchladen alles Mögliche mit. Schrecken Sie nicht, das ist Glutaraldehyd, was so ein bisschen stinkt. Ich gebe Ihnen eine Pizette mit und so schaut eine biologische Klappe aus. Bitte dieses weiße Gestell da oben, das ist nur die Halterung. Ja? Also die Klappe ist das unten, das weiße Gestell, nur das kann man nicht wegtun, sonst ist die Klappe hin.
Ist das jetzt Schweindel oder Kalb?
Das ist eine Kalbsklappe.
Das ist so die Entscheidung wie im Restaurant, dass man Kalbschnitzel oder Schweineschnitzel.
Es ist ein bisschen eine Philosophie dabei, muss ich sagen. Wir zum Beispiel verwenden ausschließlich Kalbs oder fast aus oder sehr viel Kalbsperikardklappen. Es hat die Kalbsperikardklappe hält ein bisschen länger. Die Schweindelklappe hat ein bisschen eine bessere Hämodynamik. Aber ich meine, es gibt die einen schwören auf die Schweineklappen, die anderen auf die Kalbsklappen. Es ist nicht wirklich ein harter Unterschied, sagen wir es mal so. Ja, und wie? Ja, das ist Big Business, kann ich nur sagen. Das ist das große Geschäft, nicht?
Ja, und werden diese Tiere dazu umgebracht?
Naja, also, haben wir Zeit zu sagen.
Ja, klar.
Biologische Klappen, ich habe mir das einmal angeschaut, da gibt es also so ähnlich wie das Silicon Valley für den Computerchips, gibt es sowas in Kalifornien für Herzklappenfirmen. Mhm. Und es werden dort ganz bestimmte Schweine und Kälber gezüchtet, die dann eben geschlachtet werden und verarbeitet werden. Der Output, also das, was wegfällt, weil es ungeeignet ist, ist extrem hoch. Das heißt, vom Kalbsperikard, also vom Herzbeutel des Kalbes bis zur Klappe, die in den Menschen eingebaut wird, fallen mehr als 80-90% der Klappen fallen weg, sind Abfall, gehen nicht. Diese Klappen werden einem Qualitätsprozess von, glaube ich, 85 Punkten unterzogen. Das ist übrigens ganz lustig, das wird ja handgenäht, diese Klappen. Dort sitzen lauter so ganz kleine, zarte Vietnamesinnen oder so. Gefragt, warum ob sie da keine Amerikanerinnen sitzen, und gesagt, weil die Asiaten so feine Finger haben. Und die nähen das eben ganz besonders fein. Also die sitzen dort und nähen mit einer unheimlichen Präzision dieses Kalbsperikard auf dieses Gestell. Dieses Gestell ist aus einem unverwüstlichen Kunststoff. Nähen das auf. Und dann wird das eben 100-mal geprüft oder 80-mal geprüft und der Auswurf ist, also der Wegfall ist extrem hoch. Das erklärt auch den hohen Preis dieser Klappen. Mhm. Wobei den genauen Preis kriegt man nie ganz heraus. Das ist in den verschiedenen Ländern sehr verschieden. Aber in Österreich zahlen wir etwa für eine biologische Klappe, mechanisch ist etwa dasselbe, so 2.500 bis 3.000 Euro. In Deutschland gibt es billiger, muss man dazu sagen. Nämlich dieselben Klappen. Mhm. Aber da,
was unerklärlich ist.
Ja, es haben da die Firmen wurden da also offensichtlich mehr gedrückt als bei uns. Mhm. Der Vorteil der biologischen Klappe ist, dass ich keine Blutverdünnung brauche. Das Makoma fällt weg. Sie macht auch keinen Lärm. Der Nachteil ist, dass sie wieder degenerieren kann. Sie ist ein biologisches Produkt, wobei der Begriff biologisch soll jetzt nicht verleiten zu glauben, dass es etwas Vitales ist. Es ist nicht vital. Es ist Schuhleder. Es wird denaturiert. Es wird das an sich vitale Gewebe wird durch Flüssigkeiten, in denen es eingelagert wird, denaturiert, denn sonst würde es schrumpfen oder auch abgestoßen werden. Das heißt, es ist ein immunologisch inertes Produkt, das nicht abgestoßen wird.
Aber bei der mechanischen Klappe setzt sich kein Kalk an?
Nein.
Weil Kalk setzt sich nur an biologischem Gewebe an.
Ja. Nein, ja. Eine Verkalkung bei der mechanischen Klappe gibt es nicht.
Gibt es nicht.
Wie gesagt, der Nachteil der biologischen Klappe ist, dass die erneute Degeneration, das heißt die Verkalkung, bei jüngeren Patienten sehr rasch vor sich geht. Das heißt, wenn ich es jetzt zum Beispiel einem 40-Jährigen einbaue oder auch einem Kind, auch Kinder brauchen manchmal Herzklappen, verkalken die sehr rasch. Das heißt, sehr rasch, wenn ich nehme jetzt einen 40-Jährigen her, etwa 5 Jahre, 6 Jahre, dann muss man es wieder auswechseln. Nun, man kann schon Klappen auswechseln, man kann jemanden auch ein zweites oder auch ein drittes Mal operieren, aber es ist natürlich nicht sehr angenehm. Deswegen beim jüngeren Patienten geht man eher auf die mechanische Klappe über und auch beim älteren Patienten, wo dieser Degenerationsprozess viel langsamer verläuft, geht man auf die nimmt man eher die biologische. Beim älteren Patienten, also 60 aufwärts, früher hat man gesagt 65, jetzt kann man schon auf 60 gehen, ist die Haltbarkeit so einer Klappe bei 15 bis 20 Jahren heute gegeben, statistisch. Es gibt natürlich immer wieder welche, wo es früher stattfindet, aber statistisch gesehen 15 bis 20 Jahre. Und dann ist es ja auch nicht so, dass die sozusagen von heute auf morgen kaputt sind, sondern sie verkalken halt wieder.
Aber das heißt, bei jüngeren Patienten ist der Verkalkungsprozess flotter?
Flotter, ja.
Als bei älteren?
Ja, ist auch nicht ganz geklärt. Es hängt mit dem Kalziumstoffwechsel zusammen. Mhm. Aber so ganz geklärt, weil sonst könnte man in diesen Prozess eingreifen, ja. Aber das kann man nicht, mhm. Weil man eben nicht genau weiß, warum das eben so stattfindet.
Weil ja so vom gesunden Menschenverstand denkt man sich, ohne dass ich den älteren Herrschaften, bin ja auch schon fast 60, zu nahe treten will, denkt man ja, bei Alten geht der Verkalkungsprozess schneller.
Aber das sollte man glauben, ja. Aber die Stoffwechselprozesse an sich gehen langsamer im Alter vor sich. Deswegen verkalkt das weniger.
Einen Vorteil muss es ja haben.
Einen Vorteil muss es ja haben, wenn wir älter werden. Ganz richtig, ja. Ein paar Bilder. Ich habe absichtlich gehofft, dass niemandem jetzt schlecht wird. Ich habe also nicht allzu blutig jetzt. Sie sehen also hier die Schlagader aufgeschnitten. Das schlagt nicht mehr um, wo ist der Pfeil? Also es wird die Klappe herausgeschnitten, wieder die Schlagader, also die Aorta ist aufgeschnitten. Jetzt ist die Klappe herausgeschnitten, das ist also der Klappenring, die Klappensegel sind schon weggeschnitten und da kommt jetzt der Klappenersatz hinein. Sie sehen, man legt sich da so Fäden vor, das sind so Nähte, die man hinein und heraussticht, so U-Nähte. Diese kleinen weißen Fleckerl dort, das sind sogenannte Patches, dass die Nähte nicht durchreißen durch das Gewebe, dass sie gut halten. Nun wird die Klappe durch diesen Nahtring, das ist dieser Stoffring, der hat den Zweck, dass man dort stechen kann, wird also die Nähte durchgezogen durch diesen Ring und so sitzt sie dann in der eingeknüpft drinnen, so schaut das dann aus und die Schlagader, die Aorta, wird dann wieder vernäht.
Was ist oben links dieses
Rohr?
Das Rohr?
Das ist der venöse Schlauch, nicht? Das ist ein Teil der Herz-Lungen-Maschine. Zur Herz-Lungen-Maschine muss das Blut aus dem Herz herausgenommen werden und wird dann oxygeniert, das heißt Sauerstoff angereichert und in die Aorta wieder zurückgepumpt.
Mhm. Ich muss bei einer Operation in der Form genauso groß aufgeschnitten werden wie bei einer Herztransplantation oder geht das schon mit kleineren Schnitten?
Man kann die Klappen auch mit kleineren Schnitten machen. Der Effekt ist nicht wirklich, für mich nicht ganz nachvollziehbar. Das eine wäre der kosmetische natürlich, dass ich nicht diesen Schnitt habe, sondern den kleinen. Das Problem ist aber immer die Narbe da oben, nie da unten. Besonders bei Frauen natürlich, das Dekolleté, wenn das nicht eine schöne Narbe ist, dann sieht man, dass sie da aufgeschnitten worden sind. Nur auch wenn ich einen kleinen Zugang mache, habe ich ihn da in der Mitte oben, bei der Aortenklappe. Das eine, das zweite wäre, dass es weniger Schmerzen macht. Nur muss man sagen, die Schmerzen sind eigentlich dieselben. Das geht genauso wie das Ganze oder das halbe aufmachen.
Nach der Operation.
Der
Genesungsprozess ist dann schmerzhaft.
Da ist nicht der minimalinvasive Zugang zur Aortenklappe wird gemacht, aber ist nicht Routine, sagen wir es einmal so. Nein, das Herz bleibt drinnen, ja.
Wie lange hat man da für so eine OP Zeit? Weil ich glaube, ich habe es mal gelesen, dass man das Herz mittels der Herz-Lungen-Maschine herunterkühlt, also Hypotherm macht, weil der dann der Kreislauf am Minimum läuft.
Jetzt wird's kompliziert. Nein, diese Operationen, Herzklappenoperationen oder auch normale Koronaroperationen, werden normotherm gemacht. Also bei normaler Temperatur kühlen wir kaum ab. Der kritische Punkt ist sozusagen, wie lange ich die Aorta geklemmt habe. Das Herz ist ja jetzt ohne Blutversorgung. Und hier habe ich jetzt ein gewisses Zeitlimit. Man kühlt jetzt das Herz lokal ab, indem man durch die Kranzgefäße eine eiskalte kaliumreiche Flüssigkeit, die sogenannte Kardioplegie, durchlässt und kühlt den Herzmuskel auf etwa 6 bis 7 Grad ab. Und wenn der Herzmuskel, und um den geht es ja, 6 bis 7 Grad hat, habe ich etwa 3 Stunden, 3,5 Stunden, 4 Stunden Zeit, um eine Operation zu machen. Eine Klappenoperation oder eine Koronaroperation dauert Klemmzeit 30 Minuten, 40 Minuten. Also da ist man weit im Gesunden sozusagen. Es gibt natürlich Operationen, sehr komplizierte, gerade bei den Kindern angeborene Vizien, die sehr lange Klemmzeiten brauchen. Es kann auch einmal bei Entzündungen, wo Abszesse im Herz sind und so weiter, kann schon einmal so etwas 3 Stunden auch dauern. Oder zum Beispiel bei Rezidivoperationen, die sehr, also zwei Drittoperationen, die sehr stark vernarbt sind. Aber wie gesagt, wenn man den Herzmuskel gut kühlt mit der Kardioplegie, dann haben Sie 3 bis 4 Stunden und in der Zeit kann man schon einiges machen.
Inwiefern ist diese Zeit, was das Herz da in Leere, sag ich jetzt mal, verbringen kann, zwischen Kindern und Erwachsenen verschieden?
Na, ist nicht verschieden, sondern es ist nur, dass Kinderherzoperationen oft sehr lange dauern.
Sagen wir dann vor dem Septendefekt, wie lange dauert sowas?
Ein vor dem Septendefekt dauert nicht lang, der dauert Klemmzeit. Wir reden jetzt immer von der Klemmzeit.
Was ist die Klemmzeit?
Die Klemmzeit ist, wo ich die Aorta klemme und das Herz ist blutleer, wenn Sie so wollen. Wird nicht mit Sauerstoff versorgt durchs Blut. Ein vor dem Septendefekt dauert Stunde. Also eine Aortenklappe zum Beispiel, wenn einer geübt ist, also ich habe zum Beispiel 40 Minuten Klemmzeit. Das ist immer amüsant.
Sie sind als routinierter Chirurg?
Ja, kann ich mir jetzt schon bezeichnen.
Und Ihren, genau. Und Ihren, wenn Sie zum ersten Mal Ihren Oberarzt dran lassen oder Ihren...
Naja, es dauert natürlich ein bisschen länger, wenn natürlich ein Assistent, ein erfahrener Assistent dabei ist und man muss ja das auch ein bisschen ihm erklären. Aber wie gesagt, ob das jetzt letztendlich, ob es 40 Minuten oder 30 oder 60 Minuten dauert, ist mehr sportliche Challenge als wirkliche Vor- oder Nachteil für den Patienten. Wie gesagt, wenn es einmal über 3 Stunden geht, dann wird es Zeit, dass man weiter tut, sozusagen. Zu einem End kommt.
Ja. Hurry up.
Ja. Aber das ist sehr selten, wirklich dazu. Okay. Wirklich bei sehr komplizierten Dingen.
Also jetzt haben wir das Ding da drin.
Jetzt ist es drinnen. Klappenerhaltende Operationen. Etwas, was immer mehr Bedeutung gewinnt und wo wir immer mehr schauen, dass wir, wie gesagt, die eigene Klappe erhalten können. Kein Fremdkörper, weil Sie haben jetzt die Vor- und Nachteile ja gehört. Nun, bei der Aortenklappe ist die Stenose oder die Einengung kaum klappenerhaltend zu operieren. Wie ich schon gesagt habe, Verkalkung, den Kalk kann man eigentlich nicht erhalten sozusagen. Aber die Insuffizienz. Und da gibt es eine Form der Insuffizienz. Ich werde es wieder versuchen, wenn ich diesen Pfeil dort hinkriege. Leider funktioniert. Da. Das ist also eine normale Herzklappe, eine Aortenwurzel, wie das so schön heißt. Das ich weiß nicht, wieso das immer umschaltet. Oh, jetzt geht es gar nicht mehr. Entschuldigung. Leider kann ich diesen Pfeil nicht benutzen. Jetzt geht es gar nicht mehr. Wieso eigentlich nicht? Moment, wieso?
Zurück.
Entschuldige, ich habe jetzt falsch gedruckt. Entschuldigung. Na, Moment. Jetzt verrate ich alle Überraschungen. Da sind wir wieder. Also, ich kann es leider nicht.
Ja, das
schaltet immer um.
Oben
wenn
links.
Die obere, das schematische Zeichnung. Die linke obere ist eine normale Aortenwurzel. Das heißt, Die Herzklappe ist in der Aortenwurzel, das ist das, was so ein bisschen Popo-artig sozusagen ausschaut, aufgehängt. Und dann geht die normale Schlagader weiter. Nun, Pfeil nach rechts, hier sehen Sie, dass diese leichte Einschnürung, dass das durch ein Aneurysma, durch eine Erweiterung der Schlagader der Aufhängeapparat der Klappe etwas erweitert ist. Das heißt, die Klappe wird im Zentrum, das sieht man dann drunter, links gesund, rechts insuffizient, schließt sie nicht mehr. Die Klappe ist sozusagen beim Gesunden in der Schlagader aufgehängt. Das sieht man da nicht. Ist also in der Schlagader aufgehängt. Und wenn diese Schlagader jetzt auseinandergeht, Bindegewebe schwach zum Beispiel, seine Aneurysme entsteht, dann wird dieser Halteapparat geht auseinander und dann wird die Klappe zentral insuffizient. Die Klappensegel an sich sind gesund, die sind nicht verkalkt, die sind nicht geschrumpft, nur der Halteapparat. Und jetzt hat man die Möglichkeit, dass man diese Klappe ausschneidet, die Klappe bleibt, die eigene bleibt drinnen, man schneidet die Schlagader weg, wenn Sie so wollen, steckt dann ein Kunststoffrohr, wie Sie das links sehen, und näht die Klappe in dieses Kunststoffrohr hinein. Man muss natürlich auch die Herzkranzgefäße rausschneiden und dann wieder hineinnähen in das Kunststoffrohr. Also das ist schon eine etwas aufwendige Operation, wenn man zuerst von Klemmzeiten gesprochen hat. Also da braucht man schon 120 Minuten oder so, oder 100 Minuten braucht man schon für so eine Operation.
Das ist so ungefähr, wie wenn man nicht den ganzen Auspuff auswechselt, sondern nur einen Teil.
Ja, so in der Art, Aber wie gesagt, das Verlockende daran ist, dass der Patient seine eigene Klappe behält. Das heißt, er braucht eine Blutverdünnung und auch die Degeneration wird halt so wie natürlicherweise vor sich gehen und nicht forciert wie bei einer tierischen Klappe. Nicht? Also das ist...
Ganz kurz.
Mein Bruder möchte sich das alles anhören.
Ist es nicht möglich, das Gefäß selbst zu verengen durch eine Schlinge?
Ja, das hat man auch versucht. Die Langzeitergebnisse sind da sehr schlecht. Man bringt dann Falten hinein und es stimmt die Geometrie nicht mehr. Ich habe da auch noch einen Operationsfluss, so schaut es dann aus, nicht? Das ist also dieses Kunststoffrohr. Man schaut jetzt voll in dieses Kunststoffrohr hinein und da ist die eigene Klappe, ist hineingenäht. Also damit kann man bei Aneurysmen, also bei erweiterten Körperschlagadern, die Aortenklappe ganz gut erhalten. Jetzt gehen wir noch zu einer ganz speziellen Operation. Die Frage, Sie haben jetzt, wie ich schon zuerst gesagt habe, junger Patient, nehmen wir mal so einen 40-Jährigen her, 35, 40-Jährigen braucht eine Aortenklappe, eine Aortenstenose, mechanische Klappe hat den Nachteil der Blutverdünnung. Die biologische Klappe verkalkt sehr rasch. Es kann auch schwierig sein, zum Beispiel bei Frauen im gebärfähigen Alter, denn das Makoma macht fetale Missbildungen. Das heißt, wenn jemand eine Kunststoffklappe drinnen hat, dann muss man ihn auf Heparin umstellen, also auf eine andere Verdünnungsart, damit es hier zu können, wenn Kinder gewünscht werden, muss man da sehr aufpassen. Aber es gibt also die sogenannte Ross-Operation, benannt nicht nach dem Pferd, sondern das ist der Donald Ross, ein Engländer, der so heißt, der das erfunden hat, schon in den 60er Jahren. Diese Operation gibt es schon sehr lange. Aber sie ist schwierig, sie ist technisch schwierig und daher hat sie sich nie so wirklich im großen Stil durchgesetzt. Das Prinzip ist, dass ich meine eigene, körpereigene Pulmonalklappe herausschneide und in die Aortenposition, die kaputt ist sozusagen, setze. Und die Pulmonalklappe ersetze ich mit einem Homograft, mit einer menschlichen Klappe. Der Vorteil ist, dass ich in der maximal beanspruchten Position, also in der Aortenposition, habe ich meine eigene Klappe und in der Pulmonalposition die Klappe, die relativ wenig beansprucht wird, bei Niederdruckklappe habe ich den Homograft, das heißt die Verkalkung dort oder die Degeneration geht eher langsam vor sich.
Das ist technisch deswegen schwierig, weil es erstmal
Sie machen aus einer Vorgänge. Sie machen aus einer Einklappenerkrankung eigentlich eine Zweiklappenerkrankung, wenn Sie so wollen. Ja. Man muss natürlich, es muss hundertprozentig hinhauen, nicht? Weil sonst haben Sie jemanden beide Klappen gestohlen und dann muss er erst der mechanische. Schwarzenegger zum Beispiel hätte einen Ross kriegen sollen. Das hat nicht funktioniert, jetzt hat er dann eine mechanische Klappen gekriegt.
Aber das heißt in anderen Worten, dass die Pulmonalklappe und die Aortenklappe sind gleich gebaut. Die sind nicht unterschiedlich gebaut.
Die sind gleich gebaut. Sind beide alles Taschenklappen mit drei Taschen. Ja,
genau.
Ja, sind gleich gebaut. Der Vorteil ist jetzt, dass auch beim jungen Patienten eine relativ lange Haltbarkeit. Das heißt, mit einer Ross-Operation können Sie heute sagen, dass man etwa 15 bis 20 Jahre einen guten Klappenersatz hat. Man wird schon, wenn man jung ist, irgendwann einmal reoperiert werden müssen. Aber das ist also zum Beispiel bei jungen Frauen, da ist dann die Kinderkriegerei vorbei zum Beispiel. Also dann kann ich schon auf mechanische Klappen zum Beispiel umsteigen, wenn der einmal degeneriert. Wobei der Schwachpunkt eher die Pulmonalklappe, also der Homograft ist, die muss man manchmal wechseln, schon vielleicht nach 10, 12 Jahren. Allerdings der Wechsel ist eine relativ einfache Operation. Also das ist etwas, was wir bei jungen Patienten machen, auch bei Kindern. Denn Kinder können sie nicht antikoagulieren. Also mit Marcomar, das funktioniert bei Kindern nicht. Und diese Klappen haben auch eine gewisse Wachstumstendenz, was ja beim Kind sehr wichtig ist. Denn wenn Sie eine mechanische Klappe an Kinder einbauen, dann ist nach alle drei Jahre müssen sie es wechseln, weil das Kind wächst und auch der Ordnerring wächst nicht. Der Nachteil, wie gesagt, ist, dass es eine relativ große Operation ist und auch die Homograft beschränkt haltbar ist.
Aber Sie machen das hier in Linzenmark?
Wir machen das, ja.
Wie oft kommt das vor?
Wir machen im Jahr 20 bis 25, inklusive der Kinder, muss ich dazu sagen, etwa 20 solche Rossoperationen, was etwa 8% oder so unserer Klappenoperationen entspricht. Nun ein paar OP-Fotos. Das sind ein bisschen schwierig jetzt zu erklären, ohne zeigen. Links, also wenn Sie das linke Foto sehen, dort wo die beiden Pinzetten halten, da ist die Pulmonalklappe herausgeschnitten. Und rechts, vielleicht sieht man es auf dem dunklen Untergrund, nein, man sieht es nicht, ist noch die Aorta mit der Aortenklappe in situ. Rechts sehen Sie, dass das, was an diesen Fäden hängt, das ist die Pulmonalklappe, die wird jetzt in die Aortenposition eingesetzt. Die Pulmonalklappe in der Aortenposition, linkes obere Foto, ist schon drinnen. Fehlen tut noch die Pulmonalklappe, die wird dann mit einem Homograft, also mit einer menschlichen Klappe, ersetzt. Und im rechten Bild haben Sie dann also diese ausgetauschten beiden Klappen sozusagen in situ.
Wo kommt also der Begriff Homograft her?
Homoios ist das gleiche. Ja. Nein, der Mensch ist das gleiche, die gleiche Gattung, ja. Nicht? Und Kraft ist ja der Begriff für Kraft ist Ersatz. Also ich verwende es so.
Aus dem Englischen?
Ja, das ist das englische Wort. Ja. Okay. Ja. Mhm. Nun, wir kommen jetzt zum. Jetzt haben wir über die Aortenklappe geredet. Jetzt kommen wir zur Mitralklappe. Ist also keine Taschenklappe, sondern ist etwas komplizierter aufgebaut mit zwei Segeln. Sehen Fäden, die Sie dort sehen, die dann in den Muskel münden, in den Papillarmuskel. Diese Klappe hat wieder dieselben Erkrankungen wie die Stenosen, also meistens degenerativ, verkalkt, posttraumatisch, etwa dasselbe. Die eingeengte Klappe behindert in diesem Fall den Blutstrom in die linke Kammer. Das heißt, es ist also ein Rückstau in den linken Vorhof und über diesen Vorhof kann es in den Lungenkreislauf zurückstauen. Klassische Symptome ist der Leistungsknick. Patienten sagen oft, plötzlich kann ich Dinge, die ich noch vor Monaten mit der linken gemacht habe, plötzlich geht es nicht mehr. Also der Leistungsknick, die Atemnot, die Vergrößerung der Herzkammern durch diesen Rückstau mit allen Folgen, das heißt mit Bauchwassersucht, mit Schwellung der Beine, mit Lungenödem, das heißt, wenn es nur in die Lunge zurückstaut, dann haben Sie das Lungenödem, also Lungenwasser. Das sind also die Dinge, die dann allerdings schon im fortgeschrittenen Stadium doch sehr ausgeprägte Symptome machen. In der Insuffizienz ist degenerativ bei Bindegewebsschwäche. Nach einem Herzinfarkt kann sein, dass dieser Muskel, an dem die Sehnenfäden sind, zum Beispiel abreißt. Das gibt es. Oder diese Sehnenfäden bei Patienten mit Bindegewebsschwäche, dass diese Sehnenfäden abreißen. Wenn so eine Insuffizienz auftritt, wenn sie akut ist, wenn zum Beispiel ein Sehnenfaden abreißt, ist die akute Luftnot das Typische. Im chronischen Fall wieder dieser Leistungsknick und das sogenannte Lungenödem, das heißt die weiße Lunge, also dass die Lunge überwässert wird, man kriegt keine Luft, man hat das Gefühl, man erstickt. Diagnose ist wieder Hinhorchen, Ultraschall, das haben wir schon gesagt, die OP-Indikation ist wieder die Klinik, natürlich die Beschwerden. der Insuffizienzgrad und die Veränderungen der Dimensionen der Herzkammer. Also auch ähnlich wie bei der Aorteninsuffizienz, das misst man mit dem Ultraschall sehr gut. Und wenn eben diese Dimensionen gewisse Ausmaße überschreiten oder sich nähern, muss man operieren, um nicht einen dauerhaften Schaden des Herzmuskels zu riskieren. Der Klappenersatz bei der kranken Mitralklappe ist dasselbe wieder wie bei der Aortenklappe, über das brauchen wir nicht mehr reden, aber in der Mitralposition haben wir die große Möglichkeit, weil die eben weniger verkalkt bei der Insuffizienz als die Aortenklappe, die Klappe zu erhalten. Das heißt, man kann die Klappe rekonstruieren. Das zum Beispiel sind oft Operationen, die technisch sehr schwierig sind, eine ziemliche Tiftelei sind. Da kann es schon einmal auch zu langen, wenn man jetzt zuerst von Klemmzeiten gesprochen hat, zu langen Klemmzeiten kommen. Sie sehen so schematische Darstellung von so einer Mitralklappe. Links sozusagen eine gesunde. Man muss sich vorstellen, das hintere und vordere Mitralsegel sind also Segel, die eine relativ große Kooptationsfläche haben, um dicht zu sein. Wenn zum Beispiel der Klappenring zu groß ist, dass die Kooptation nur so ist, dass er nicht in dieser, nicht breit aufeinander liegen, sondern eben nur knapp aneinander stoßen, dann kann es zu einer Insuffizienz kommen. Es können diese Sehnenfäden zu lang werden, sie können abreißen. Sie sehen dann in diesem rechten schematischen Bild, das rechte Bild, wie diese Klappe zum Beispiel durchschlägt bei einem gerissenen Sehnenfaden. Nun, so schaut eine reparierte Mitralklappe aus. Ganz wichtig ist, dass sie diese Nierenform hat. Diese Klappen sind nicht kreisrund, so wie die Aortenklappe mehr oder weniger kreisrund ist. Bei groß starker Herzvergrößerung oder nach Herzinfarkten kann dieser nierenförmige Umfang in einen Kreis übergehen und dann wird die Klappe undicht. Dann hängt sie sozusagen, dann sind diese Klappensegeln zu klein für diesen Ring. Dann muss man diese Form, dieses nierenförmige wiederherstellen. Das wird durch einen Kunststoffring, habe ich jetzt nicht da, das ist so wie der Nahtring, wird das eingenäht und so kann man die Form wiederherstellen. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Reparatur, wo ein Defekt im vorderen Mitralsegel ist, wo ein korrespondierendes Stück vom hinteren Mitralsegel herausgeschnitten wird, nach vorn geschlagen wird, eingenäht wird und das hintere Segel etwas gerafft wird, sodass sozusagen dieser Fleck, den man dann nach vorne bringt, nicht wirklich abgeht, sodass die Klappe wieder dicht ist. Das zum Beispiel ist ein sehr seltenes Bild, wir sehen das sehr selten, ist eine Mitralstenose bei einem akuten rheumatischen Fieber. Wie ich schon gesagt habe, in unseren Breitengraden sehr selten. In südlichen Ländern, mediterranen, arabischen Ländern, die operieren sehr viel akute rheumatische Fieber. Bei uns ist es sehr selten geworden.
Warum?
Ich glaube schon ein bisschen, dass es noch mit den medizinischen Gegebenheiten zusammenhängt. Nicht bei uns ist ja, wenn jemand Fieber hat, rennt er sofort zum Doktor, wird geschallt, kriegt Antibiotika und. Wenn man wahrscheinlich in der irgendeiner Wüste lebt.
Schlechte medizinische Versorgung einfach.
Ja,
Also keine klimatischen.
Nein, mit dem Klima dürfte es nicht zusammenhängen. Aber es ist auffällig, dass Kollegen aus dem mediterranen Raum oder zum Beispiel Algerien, ich sage jetzt irgendwas, ich will jetzt nicht Algerien anschwärzen, Gott sei Dank, kommen, dass die eine Riesenerfahrung haben mit Mitralstenosen, mit rheumatischen Veränderungen, während wir ja Spätfolgen vom rheumatischen Fieber ein bisschen mitreden können. Aber so ein Bild sieht man bei uns vielleicht dreimal in einem Chirurgenleben. Sie sehen hier so eine reparierte Mitralklappe mit einem implantierten Ring. Das wäre sozusagen die ideale Form wiederhergestellt. Die ist also perfekt hergerichtet. Hier sehen Sie diese Segeln aufgeklappt und diese weißen Fäden, die Sie sehen, das sind Kunststofffäden. Wenn also diese natürlichen Haltefäden reißen, dann kann man heute mit Gore-Tex-Fäden, das ist also unser Gore-Tex, das man also zum Skifahren und so anziehen, nur ein bisschen anders verarbeitet, kann man diese Sehnenfäden ersetzen. Das Schwierige ist, die Länge abzuschätzen. Das ist sehr schwierig, denn es ist ein Unterschied, ob das Herz jetzt im erschlafften Zustand ist oder im gefüllten Zustand. Und das ist also die Kunst, eine solche Reparatur durchzuführen. Nun, ganz kurz noch die Trikuspidalklappe, wie ich schon gesagt habe, für den Chirurgen selten ein Problem, ist meistens mit der Mitralinsuffizienz zusammen, dass eben durch die Erweiterung der Herzhöhlen auch die Tricuspidalis undicht wird. Meistens genügt dann, dass man nur seinen Ring einnäht, um die wieder dicht zu machen. Ich möchte jetzt nicht weiter auf die einzelnen Dinge eingehen. Hier sehen Sie so einen Blick auf eine Tricuspidalklappe, die dann also mit einem Ring gerafft wird. Nun, schaut schon, da wurde schon einmal angesprochen, die Minimalinvasivität in der Klappenchirurgie. Wie ich schon gesagt habe, bei der Aortenklappe kann man also die totale Sternofissur in eine partielle Sternofissur, also einen nur Teile öffnen des Brustbeines machen. Bei der Mitralchirurgie kann man hier schon besser, wird durch einen kleinen Schnitt an der rechten Thoraxseite, also am rechten Brustkorbseite, eingegangen. Der Schnitt ist, Sie sehen dann die Narbe, etwa 10-15 cm lang. Man muss in der Leiste an die Herz-Lungen-Maschine gehen, also nicht direkt am Herz, sondern über die Leistengefäße. Der Vorteil ist, dass man auf die Mitralklappe eigentlich besser hinsieht, wenn man von der Seite kommt. Weil das Herz, wenn Sie sich das so anschauen, nicht die Mitralklappe liegt ja da unten sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich schaue von oben drauf, wenn ich eine normale Stenophysie habe, muss man das immer so in die Höhe ziehen und dann so hineinschauen. Was manchmal schwierig ist, dass man die Klappe einstellt. Hier sieht man durch einen sogenannten optischen Port, also hier wird eine Kamera eingeschoben und man kann dann durch die Kamera sehr gut auf einem Fernsehschirm die Klappe sich einstellen und an der Klappe operieren. Man muss dann natürlich mit Sticks operieren, also mit langen Geräten. Das bedarf einer gewissen Übung. Das ist was, ist ein bisschen anders, ob ich jetzt die Schere in der Hand habe und so hinschneide oder ob ich jetzt so lang ist etwa oder so lange und weil die Bewegungen einfach anders sind. Also das ist ein bisschen die Schwierigkeit daran.
Macht das in 10 Jahren Roboter?
Das ist eine gute Frage. Also der Roboter wird ja jetzt schon seit Jahren verkauft als die Zukunftstechnologie. Tatsache ist, dass die Operationszeiten nach wie vor extrem lang sind. Und ich persönlich, aber vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch schon, glaube, dass der kosmetische Effekt einfach überschätzt wird. Und der Roboter und alle diese Minimalinvasiven sind in erster Linie kosmetische Effekte. Mhm. Das heißt, ich habe keine Narbe. Nehme aber dafür in Kauf, dass die Operation dreimal so lang dauert zum Beispiel.
Und komplizierter ist.
Nun, die Operation ist nicht ganz egal, ob sie 2 oder 6 Stunden dauert. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon vom Roboter reden, ich brauche genauso die Herz-Lungen-Maschine. Die Herz-Lungen-Maschine ist aber sozusagen die Invasivität. Die Invasivität ist ja nicht die Narbe. Sondern die Invasivität ist, dass ich das Blut durch einen Oxygenator, durch eine Maschine ersetze, etc. Und das habe ich beim Roboter genauso. Möglich ist es, das ist aber absolute Zukunftsmusik, und ich habe mal mit einem Siemens-Ingenieur gesprochen, dass man am schlagenden Herzen operiert, also ohne Herz-Lungen-Maschine, denkbar technisch ist es, bis jetzt gelingt es nicht, dass der Computer sozusagen den Herzrhythmus sich einstellt darauf und die Bewegung wegfiltert. Das heißt, virtuell sieht der Chirurg ein stehendes Herz, führt die Nadel und der Roboter sticht dann genau in dem Moment, wo es an der richtigen Stelle ist.
Jeder Herzschlag individuell unterschiedlich ist.
Naja, wenn er einen unregelmäßigen Herzschlag hat, geht es gar nicht. Also man müsste ihn einstellen auf einen völlig regelmäßigen, weil da steigt der Computer auf jeden Fall aus. Aber denkbar ist es, dass also man virtuell an einem stillstehenden Herzen operiert. Funktionieren dazu nicht. Die Techniker können sich's vorstellen, so muss man sagen.
Aber das ist interessant. Ich dachte immer, dass der Vorteil der minimalinvasiven Operationstechnik der sei, dass man nicht das massive Aufsägen.
Das Operationstrauma.
Das Aufsägen des Brustkorbs, Aufklappen und so weiter. Aber Sie sagen, das entscheidende mögliche Trauma oder das die entscheidende Intervention ist die des Ersatzes durch die Herz-Lungen-Maschine.
Die Herz-Lungen-Maschine, ja.
Das ist in beiden Fällen ist das aber notwendig. Bei Minimalinvasiv?
Es gibt, wir reden jetzt von der Koronarchirurgie. Ja. Deswegen bin ich auf das Thema nicht eingegangen, denn bei der Klappenchirurgie brauche ich auf jeden Fall
eine Herz-Lungenmaschine.
Ja, wer jetzt auch einige Methoden zeigen, wie man schon ohne Herz-Lungenmaschine machen kann. Mhm. Aber gerade in der Koronarchirurgie gibt es auch die sogenannte Off-Pump-Chirurgie, das heißt, man operiert am schlagenden Herzen. Mhm. Nur muss man dazu sagen, es sind halt, wenn es sehr günstig gelegen ist an der Vorderwand, kann man das sehr gut einstellen. Wenn man an die Hinterwand gehen muss zum Beispiel, muss man das Herz sehr stark heraus manövrieren, das Herz schlägt, es blutet natürlich auch. Der Vorteil ist ja an der Herz-Lungen-Maschine, dass das nicht blutet. Das heißt, ich kann sehr präzise meine Anastomosen nähen, was vielleicht bei der Off-Pump nicht wirklich immer möglich ist. Aber wie gesagt, wenn wir bei den Klappeneingriffen bleiben, in erster Linie derzeit ist es die Kosmetik, die wir betreiben. Das heißt, wir machen kleine Schnitte. Geht auch nicht bei überall, es geht also, wenn es sehr komplizierte Eingriffe sind, muss man schon sehr geübt sein, um durch diesen kleinen Eingriff. Und ich glaube, das steht sich nicht dafür, dass man wegen einer kleinen Narbe den Effekt oder die Qualität der Herzoperation in Frage stellt. So muss man sagen. Sie sehen dann hier die Narbe, nicht? Die ist also klein. Nicht? Das ist also nicht die große Narbe vorn, sondern es ist eine kleine Narbe. Besonders also beim weiblichen Dekolleté sieht man es dann eben nicht mehr. Jetzt kommen wir zum wirklich minimalinvasiven Klappenoperationen. Das sind die Katheterklappen. Sie werden vielleicht in letzter Zeit schon gehört haben. Das heißt, man kann Klappen, und da reden wir jetzt wieder von den Aortenklappen, kann man entweder über die Leiste einführen oder auch über die Herzspitze. Nun, ich habe Ihnen auch solche Klappen mitgebracht. Das ist so eine Klappe, die ist ausgebaut worden. Deswegen ist sie so ein bisschen verfärbt. Man kann sich nicht wirklich viel vorstellen. Das Prinzip ist, dass man hier eine Klappe, das ist eine biologische Klappe, in einem Stent, das nennt man dieses Drahtgestell, ist ein Stent, das auf 8 bis 10 mm zusammengedrückt werden kann, in einen Katheter hineintut und diesen Katheter einführt und im Herzen sozusagen in der Aortenwurzel diese Klappe dort entfaltet. Ich befürchte, ich habe ein sehr schönes Video mit, aber das wird wieder nicht funktionieren. Das Prinzip ist, dass man über einen kleinen Schnitt, das ist wieder etwa so ein Schnitt, hier links am Brustkorb, den Brustkorb eröffnet auf eine, wie gesagt, auf 10, 15 cm Größe und man stößt dort direkt auf die Herzspitze. Das Herz schlägt weiter, man macht das ohne Herz-Lungen-Maschine. Dann legt man sich Nähte vor an der Herzspitze und schiebt mit einem Katheter, der ist so klein fingerdick etwa, schiebt man die Klappe in die verkalkte Aortenklappe. Dort wird das mit einem Ballon aufgedehnt und entfaltet. Die Schwierigkeit ist, dass man es erstens gut entfaltet und zweitens muss man dazu, dass, um dort das Herz kurz ruhig zu stellen, versetzt man es in eine Flimmerbewegung. Das heißt, durch einen elektrischen Schlag fängt das Herz zu flimmern an. Das ist das berüchtigte Kammerflimmern, an dem, wenn man nichts tut, stirbt sozusagen, weil das Herz nicht auswirft. Aber bei dieser Operation ist es eben kontrolliert. Das heißt, man lässt das Herz etwa 10 Sekunden flimmern. Das ist die Zeit, die ich brauche, um diese Klappe abzusetzen. Und dann gibt man einen zweiten Stromschlag, dann fängt das Herz wieder zu schlagen an.
Dann ist das Ding, der Stent
drin. Dann ist dieser Stent, diese gestentete Klappe drinnen. Naja, das dehnt man auf und drückt sie in die Seite hinein. Das ist aber etwas, muss ich jetzt dazu sagen, was bis jetzt Chirurgen einfach nicht wahrhaben wollten, dass sowas gibt. Denn wenn man also diese Kalkblöcke geradezu herausgeschnitten hat und weiß, was das für Kalkmassen sind dort, fragt man sich, na, wo geht das hin, dieses Zeug? Es wird in die Wand gepresst und ich muss gestehen, leider muss ich auch dazu sagen, als Chirurg, es funktioniert nicht schlecht. Es funktioniert ganz gut. Warum man es jetzt noch nicht sozusagen bei jedem macht, ist, dass wir einfach keine Langzeitergebnisse haben. Und die Latte liegt sehr hoch, denn über die normale Klappenoperation haben wir exzellente Ergebnisse. Wir haben eine sehr niedrige Mortalitätsrate, das heißt bei der elektiven, also bei der geplanten Operation, haben wir eine perioperative Mortalitätsrate zwischen 1-3%. Wir haben 15 bis 20 Jahre Dauerhaftigkeit von den biologischen Klappen. Das wissen wir alles nicht, wie die zum Beispiel diese Klappen in 5 oder 6 Jahren ausschauen oder in 10 Jahren ausschauen oder in 15 Jahren ausschauen. Das heißt, derzeit, diese Klappen sind jetzt einige Jahre, 4 Jahre oder so etwa am Markt. Es gibt jetzt die ersten 4 Jahresergebnisse in sehr kleiner Zahl, das heißt, statistisch sagt das gar nichts aus. Derzeit muss man sagen, dass es funktioniert. Anwendungsgebiet sind Patienten, die für eine normale, so jetzt unter Anführungszeichen, normale Herzoperation nicht belastbar sind, weil sie zu alt sind, weil sie Komorbiditäten haben, das heißt andere Erkrankungen, zum Beispiel schwere Lungengerüsterkrankungen etc., dass man sagt, den kann ich nicht mehr operieren, das geht nicht, kann nicht den Brustkorb aufstellen, Herz-Lungenmaschine und so weiter, wäre zu hoch. Da gibt es ein Scoring-System, das sind Score-Punkte, werden vergeben und diese Score-Punkte kann man das Risiko der Operation abschätzen. Und wenn das zu hoch wird, über 25% zum Beispiel, dann überlegt man sich so eine Klappe. Weil das Operationstrauma ist natürlich erheblich geringer. Nachdem das derzeit nur bei sehr alten Patienten durchgeführt wird, ist das Langzeitergebnis derzeit eigentlich nicht das wirklich Vordringliche. Denn wenn ich heute einen 87-Jährigen eine Herzklappe implantiere, muss ich nicht unbedingt 15, 20 Jahresergebnisse erwarten, denn die wird er nicht erleben aus anderen Gründen. Also es ist derzeit noch in einem sehr kontrollierten Versuchsstadium, diese transapikalen oder transfemoralen Klappen. Ich könnte es jetzt probieren, ob es geht, aber es wird nicht. Ne? Es geht leider nicht. Ich verstehe zwar nicht ganz, wieso. Es geht nicht. Da ist noch einmal die schematische Darstellung von diesen Klappen. Das sind also verschiedene Firmen. In erster Linie wird diese Core Valve, die Sie da gesehen haben, die wird die kann man nur über die Leiste, über die Femoralis in die Aorta schieben. Diese anderen, die Cribier-Edwards-Klappe, die kann man sowohl über die Leiste als auch über die Herzspitze ins Herz einschieben. Das ist, wenn wir jetzt von minimalinvasiv reden, wirklich minimalinvasiv, nicht nur von der Narbe her, die auch kleiner ist, aber eben am schlagenden Herzen. Der Eingriff selber dauert nach einer gewissen Übungsphase am Anfang natürlich, dauert es ein bisschen länger. Aber wir haben jetzt etwa 25 solcher Klappen eingesetzt und funktioniert eigentlich sehr gut. Diese Operationen dauern dann 1 Stunde oder so, also erheblich kürzer als eine herkömmliche Klappenerkrankung.
Das geht aber nur bei aorten Klappen, nicht bei Mitragen.
Naja, also der Ersatz geht nur bei der Aortenklappe, das ist richtig. Bei der Mitralklappe sind wir mit dieser Minimalinvasivität noch weiter hinten als jetzt bei der Aortenklappe. Wie ich schon gesagt habe, es kann sein, dass diese Klappensegeln bei der Mitralklappe nicht schließen. Das heißt, dass sie auseinanderstehen. Eine Möglichkeit wäre jetzt, dass man sie in der Mitte zusammennäht. Das heißt, dass ich aus einer insuffizienten Klappe, so, das schaut dann aus wie ein Achter. Das heißt, die Segeln schlagen nicht durch und die Klappe wird etwas dichter. Sie wird nicht ganz dicht, aber sie wird besser. Und gerade bei sehr alten Patienten ist die Mitralklappenoperation, die herkömmliche, mit einer sehr hohen Mortalität verbunden. Also mit sehr schlechten Outcome. Jetzt hat man also nachgedacht, wie man das lösen könnte, dieses Zusammennähen. Und da gibt es also schon die ersten, man muss fast noch sagen, Versuche. Auch hier fährt man mit Katheter ein, grapscht sich dann sozusagen diese beiden Segeln und kann dann mit einer Klammer das zusammen machen. Sie haben es vielleicht schon gelesen, bei den Elisabethinen wurden die ersten 2 oder 3 jetzt gemacht. Man kann nur sagen, es funktioniert. Ja, es ist ein wahnsinniger Aufwand von der Zeit her. Es dauert lange. Und der Langzeiteffekt ist sehr anzuzweifeln. Aber noch einmal, man hat halt immer wieder Patienten, ich sage einmal, Patient ist 85 Jahre alt, an sich ganz fit, hat diese Mitralinsuffizienz, hat eine Lungengerüsterkrankung und ich weiß, Eine Operation übersteht er nicht, er hat eine schlechte Lebensqualität, weil er alle 4 Wochen muss ins Spital, weil er wieder eine weiße Lunge hat und entwässert werden muss. Das ist eine Indikation, wo man so eine Mitralraffung oder wie man das jetzt nennen soll, also eine minimalinvasive Mitralklappenoperation in Betracht ziehen kann. Wird nicht sehr häufig sein, muss ich gleich dazu sagen. Die haben wir noch nicht gemacht, denn das ist noch wirklich, da gibt es eigentlich nur überhaupt keine Ergebnisse. Wird auch selten gemacht, während die Aortenklappen werden also jetzt schon, sind jetzt weltweit schon einige hundert, ja eigentlich jetzt wahrscheinlich schon über 1000 implantiert. Das größte Zentrum in Europa dafür ist zum Beispiel Leipzig, die jetzt glaube ich etwa über 400 oder 500 so Aortenklappen jetzt bereits überblicken. Und die sehr gute Ergebnisse haben. Aber auch die Leipziger zum Beispiel halten sich bei der Mitralklappe noch sehr zurück.
Ich habe gelernt, dass die Leipziger in Deutschland jetzt die führenden...
Darf man nicht so ganz laut sein, sondern die anderen beleidigt.
Leise. Aber, das schneiden wir aus dem Audiofall raus.
Aber die... Bitte, ja. Sonst hängen sie mich, wenn ich wieder mal nach Deutschland komme. Aber die haben auch eine Riesenklinik, machen sehr... hohe Zahlen und sind da sehr innovativ bei diesen Dingen, muss man sagen.
Jetzt darf ich mal die 2 Fragen meines Bruders loswerden. Ja. Der hat also so eine Carbon-Klappe und der steht jetzt gerade, das möglicherweise trifft das für einige ja auch zu, da sagt, naja, also aufpassen muss man ja nicht nur jetzt, weil man Makomar-Patient ist, mit dem verdünnten Blut, sondern auch jede größere Grippe und so weiter ist ungut.
Ja.
Würden Sie jetzt einen Herzklappenpatienten empfehlen, sich gegen Schweinegrippe impfen zu lassen?
Nein, weil es eine virale Erkrankung ist und keine bakterielle. Also das, wovor man sich fürchtet, ist eine bakterielle Entzündung.
Ja.
Und natürlich, die Bakterien klammern sich mit Vorliebe. Jeder von uns hat ja Bakterien in seinem Blutkreislauf. Kreisen. Oder zum Beispiel, wenn man Zähne zieht, behärtete Zähne zieht, werden Bakterien eine größere Menge Bakterien in die Blutbank ausgeschwemmt. Beim gesunden Patienten wird der Körper damit fertig. Wenn ich jetzt eine Prothese, zum Beispiel eine Klappenprothese drinnen habe, oder auch einen Herzfehler zum Beispiel, der noch nicht korrigiert ist, aber eine schlecht funktionierende Herzklappe, dann empfiehlt sich schon, dass man eine Antibiotika-Prophylaxe macht. Das heißt, dass man so über 24, 48 Stunden ein Antibiotikum nimmt.
Warum Bakterien setzen sich an diesem Kunststoff gerne fest?
Ja. An Fremdkörpern.
Der wirkt ist ja so, als würde man da, als hätte ein Bakterium gar keine Lust, sich an dieser Klappen.
Ja, es ist aber so.
Ja.
Ich meine, Sie haben auch das Problem, wenn Sie heute eine Kunststoffprothese zum Beispiel irgendwo im Körper haben, das Gefürchtetste ist die Infektion. Denn wenn Sie einen Kunststoff infiziert haben, ob das jetzt eine Kniegelenksprothese, eine Hüfte ist, ein Kunststoffbypass oder eine Herzklappe, Sie müssen das komplett raustun und auswechseln. Mhm. Es nutzt nichts, wenn man dann Antibiotika gibt in hohen Mengen. Das kriegt man nicht weg. Man muss es auswechseln.
Gut, meine Damen und Herren, fragen Sie. Moment.
Ja.
Die zweite Frage war, ich traue mich sogar, wie lange halten die Nähte?
Ewig.
Ewig?
Ja. Außerdem, es wächst dann so ein, nicht? Das Gewebe, Bindegewebe wächst ja in diesen Nahtring sehr gut ein. Das ist ein sehr raues Gewebe, das wächst ein. Man kann diese Klappen ja, man merkt es dann schmerzhaft, wenn man als Chirurg, wenn man so eine Klappe nach ein paar Jahren rausschneiden will, da können Sie alle Fäden abschneiden. Die Klappe denkt gar nicht daran, so rauszugehen. Die ist fest eingewachsen, das heißt, man muss sie dann mit dem Messer rausschneiden, was dann manchmal gar nicht so leicht ist. Also das wächst fest ein. Ich kann es jetzt nicht sagen, wie lange die Nähte halten müssen, aber ich würde sagen, nach einem halben Jahr könnten die Nähte ruhig weg sein.
Aha. Okay.
Aber vielleicht hat er mal den Krimi gesehen, Ihr Bruder.
Das kann gut sein, der ist ein Krimi-Fan.
Ja, ja. Da gibt's einen Columbo, eine Columbo-Folge, die hat mich als Chirurgen so fasziniert. Und zwar wurde einer Klappen operiert und es gibt ja resorbierbare Klappenfäden. Entschuldigen Sie. Fäden, nicht Klappenfäden natürlich, resorbierbare Fäden, die lösen sich nach 3 bis 6 Wochen auf im Körper. Und der wurde klappenoperiert und nach 6 Wochen ist er tot umgefallen. Und dann ist er also rausgekommen, die Klappe hat halt nicht funktioniert. Okay, sowas kommt ja auch vor. Aber das war dann der Columbo, der schlaue Teufel, hat herausgekriegt, der hat das nicht mit normalen Schäden genäht, sondern mit resorbierbaren. Und die haben sich nach 3 Wochen resorbiert und dann ist ihm die Kloppen abgefahren. Und war er tot. Ja, geniale Idee. Also.
Ein Krimi-Auto mit Recherche. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall eins kann ich sagen, aus der privaten Kenntnis eben, offenbar ist so eine Herzklappenoperation im Alter von 58 und 59 war mein Bruder. Ja. Und dem ging es hinterher, also in relativ kurzer Zeit, sowas von eindeutig viel besser, dass er mehr als die alte Leistungsfähigkeit hatte, wieder Fahrrad fahren konnte, den Berg rauf und so weiter und so fort. Das Klappern der Herzklappe hat dann auch dazu geführt, dass endgültig bei einer wunderbaren Ehe die Trennung der Schlafzimmer vorgenommen wurde.
Was sie wahrscheinlich schon lange wollte, weil er schnau.
Genau, ja, im gewissen Alter auch gar kein Problem.
Das hat endlich eine Ausrede gehabt.
Und es lebt sich sozusagen, jetzt ist er glaube ich 63, lebt sich sozusagen wunderbar mit dieser Herzklappe.
Nein, man muss
aber vielleicht
sagen,
haben Sie auch einen Bruder, eine Schwester mit Herzklappen oder selber sogar eine. Und da hinten eine Frage, hier vorne eine Frage.
Nein, ich habe dann noch nachstoßen wollen. Ja. Also der Zugang zu einer Mitralklappenoperation geht ausschließlich über die Brustöffnung. Ja.
Entweder von vorne oder minimalinvasiv von der Seite.
Da hinten ist eine Frage.
Sieht man Klappenfehler im EKG, beziehungsweise warum nicht?
Nein, im EKG sieht man es. Ah, servus.
Ein Kunde?
Nein, man sieht Klappenfehler nicht. Ich meine, man sieht vielleicht Folgeerscheinungen, zum Beispiel wenn ein sehr hypertrophes Herz ist, kann man das im EKG sehen. Aber die Diagnostik ist eigentlich der Ultraschall. Im EKG sieht man es nicht, weil es ja keine Reizleitungsstörung ist. Und im EKG siehst du Reizleitungsstörungen nicht.
Aber beim Ultraschall kann man das funktionieren?
Ja.
Der Klappe und so weiter auch?
Entweder transthorakal, also von außen, oder, oder durch die Speiseröhre. Mhm. Ja. Mhm.
Wieso heißt das rheumatische Fieber, rheumatisches Fieber? Hat das was mit Rheuma zu tun?
Ja, es ist eine Ausformung der rheumatischen Erkrankung, ja.
Also nicht jetzt Fieber durch Grippe oder?
Nein, nicht Fieber durch Grippe, sondern es ist eine Autoimmunerkrankung, eine Form der Autoimmunerkrankung auch.
Die bei uns jetzt aber selten geworden ist, wenn ich
die bei uns selten geworden
oder
ist.
Oder früher erkannt wird.
Früh erkannt wird und selten geworden ist. Ja. Mhm. Ja.
Aber offenbar sehr aber stark für Herzfehler geführt hat.
Ja, aber wenn Sie mich jetzt da so auf das räumen. Schwierige Frage, ja. es ist eine Ausformung des rheumatischen Formenkreises, ja.
Ich kann mich wiederum jetzt auch in einer komplexen Familiengeschichte erinnern, dass das jetzt aber schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen, dass bei einem Familienmitglied tatsächlich eben auch so gesagt wurde, sie hat einen Herzfehler gehabt, weil sie als Kind eine Fieber hatte und eine Mandelentzündung und was weiß ich und zu früh aufgestanden ist. Das hat einen Herzfehler verursacht. Ja. Eben, ne? Ja. Aber das ist wahrscheinlich etwas, wo die moderne Medizin mittlerweile...
Naja, sie werden halt nicht... wenn jemand halt, ich sage, eitrige Mandelentzündung hat und über jetzt eine Woche oder 14 Tage, also wenn er 3 Tage fiebert, ist es wahrscheinlich irrelevant, aber wenn er länger fiebert, dann kriegt er halt seine Antibiotika. Also es ist, glaube ich, nicht, dass heute jemand mit einem wirklich schweren, fieberhaften Infekt heute noch ohne Antibiotika aussteigt. Nicht?
Mikrofon, warten Sie.
Ich habe die Scheine Platte eingebaut.
Ja.
Und welche Platte ist heute üblich bei den synthetischen Platten?
Na, das
ich habe Ihre Frage nicht verstanden, oder haben Sie es
wiederholt? Ja, na schon. Sie haben noch eine Kippscheibenprothese. Kippscheibe nicht, und Sie sind wahrscheinlich ein bisschen verunsichert, weil ich gesagt habe, die Doppelflügelklappen sind jetzt sozusagen en vogue. Wobei man sagen muss, die Kippscheibenprothese hat in den letzten Jahren wieder so ein bisschen eine Renaissance erlebt, weil sie aus hämodynamischen Gründen das kann man heute sehr gut in irgendwelchen Windkanälen nachstellen, wie, wenn die Klappe, also jetzt entweder eine Doppelflügelklappe aufgeht oder eine Kippscheibe, wie die Hemodynamik ist. Und da haben jetzt wieder einige Spezialisten gefunden, dass die Kippscheibe eine zumindest ebenso gute Hemodynamik hat wie die Doppelflügelklappe. Der Nachteil an der Kippscheibe ist einfach, sie ist wirklich ein bisschen lauter, besonders bei großen Klappen. Ja, sie sind es gewohnt, ja, ja. Aber natürlich am Anfang, ja. Ich meine, an sich ist die Kippscheibenprothese eine Prothese, die wunderbare Ergebnisse hat, hervorragende Ergebnisse. Sie ist auch vor, was jetzt nicht, 20, 25 Jahren einmal ein bisschen ins Gerede gekommen, weil diese Struts gebrochen sind. Ja, ja. Wobei man sagen muss, das wurde auch ziemlich aufgebauscht. Das ist, also ich weiß jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, aber ich glaube, es wurden damals weltweit Millionen solche Klappen eingebaut und es ist, glaube ich, 17 Patienten ist dieses Gestell gebrochen. Mhm. Was natürlich für die 17 schrecklich war, aber wenn man es jetzt in die Statistik hineinnimmt, fast zu vergessen. Nicht?
Heute ist mancher froh, dass er einen VW-Käfer hat und keinen Golf. Also vielleicht ist das bei Ihnen sozusagen der gute alte Käfer, der...
Ich wollte nur fragen, welche Erfahrungen haben Sie mit Abnutzung von dieser Klappe, die ich eingebaut habe?
Es gibt eigentlich keine Abnutzungen. Nein. Ich meine, die einzige Gefahr, wenn Sie so wollen, aber die hat jeder, ganz wurscht, was Sie jetzt drin haben, ist die Endokarditis, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, Entzündung. Aber die, nicht Muskel, sondern die Klappenentzündung. Das ja, aber das haben Sie mit jeder Prothesen, Kippscheibe, Doppelflügel, biologisch, wie auch immer. Aber an sich, also Reoperationen dieser Flügel, ich meine, natürlich schlecht antikoaguliert zum Beispiel, nicht? Das heißt, die Blutgerinnung zu hoch angestiegen, dann blockiert die Klappe. Und das ist vielleicht, wenn man will, ein kleiner Nachteil der Kippscheibenprothese, dass wenn die blockiert also die ganze Klappe, während bei der Doppelflügel kann es sein, dass nur ein Flügel blockiert und ein bisschen was noch durchgeht, würde ich sagen, ein fragwürdiger Vorteil, weil wenn ein Flügel blockiert, geht es dann auch schon ziemlich schlecht. Aber das ist auch, hängt nicht mit der Flügelklappe zusammen. Nein. Also Sie müssen nur schauen, dass die Antikoagulation stimmt.
Ja. Das ist überhaupt wahrscheinlich so etwas, das habe ich auch so mitbekommen, die künstliche Herzklappe bedarf des aufmerksamen Patienten, der seinen eigenen Blutgerinnungswert gut kontrolliert oder kontrollieren lässt. Aber mittlerweile ist es auch so offenbar, dass man immer mehr Patienten, die zumindest dazu auch geistig und organisatorisch gut in der Lage sind, dazu bringt, dass sie ihren eigenen Makromarwert kontrollieren und sich selber einstellen, eigentlich wie beim Diabetiker.
Ja, es gibt also einen Apparat, Cargo-Check genannt, den übrigens auch die Versicherung zahlt, also die Gebietskrankenkasse zahlt, wo sich der Patient seine Blutgerinnung selbst kontrollieren kann. Erfahrungen zeigen, dass diejenigen, die sich das selbst machen und nicht ins Labor gehen, dass die besser eingestellt sind, wie die ins Labor gehen. Man muss dann Voraussetzung ist, dass man einen eintägigen Kurs macht. Das wird in den Spitälern gemacht, dass man die Bedienung dieses Apparates lernt. Und dann kann man das selbst bestimmen. Man muss sich nicht selbst einstellen, aber man kann dann zum Beispiel den Arzt anrufen und sagen, ich habe jetzt den und den Wert, muss ich was ändern, dann nehmen Sie halt ein halbes Makromar mehr oder weniger. Nicht? Mhm. Leider ist es schon so, dass es sich, obwohl es eigentlich ansprechend wäre, nicht wirklich durchsetzt. Mhm. Es ist halt doch scheinbar die Leute dazu verunsichert sind oder wie auch immer.
Woran das liegt. Wenn man so nette Ärzte hat wie Sie, geht man gerne zu Ihnen.
Oh, danke.
Dann auch der soziale Kontakt.
Ja.
Ich hätte eine Frage. Bei einer Mammoperation gibt es Nachuntersuchungen. Gibt es die bei der Herzklappenoperation auch? Muss man da selber gehen oder wird man aufgefordert?
Naja, die unmittelbar, also nach der Operation sozusagen, ja, die ersten.
Bei mir ist jetzt in 2007, Februar.
7.
Ja.
Da waren sie wahrscheinlich schon bei einer Kontrolle.
Ich bin noch nie auf einer Untersuchung gewesen. Ja, das ist halt die Frage.
Also wir verweisen den Patienten an seinen zuweisenden Kardiologen oder auch der Hausarzt soll ihn zuweisen, zum entweder zu einem Niedergelassenen oder zu einem Kardiologen. Also im Spitalskardiologen meine ich jetzt. Ja. Oder zu einem niedergelassenen Kardiologen und der macht einen Ultraschall.
Ich war jetzt auf Kur in Bad Gastein und da hat sich die Frau Dr. Allerberger, die hat mich gefragt, ob ich da schon mal eine Nachuntersuchung gehabt habe. Ich habe gesagt, nein, eigentlich nicht, weil ich bin noch nie aufgefordert worden. Oder muss man sich das selber melden?
Entweder Sie melden sich selber, rufen dort an und sagen, ob er Herzklappen kriegt, wann soll ich kommen, dann werden Ihnen die sagen, in 3 Monaten, in 6 Monaten, wann auch immer. Es ist so, dass es natürlich so viele Herzklappenpatienten gibt, dass sozusagen dass man jetzt alle 6 Monate durchkontrolliert, das ist einfach organisatorisch nicht mehr machbar. Aber wir empfehlen, dass man nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten die ersten Ultraschallkontrolle macht und dann soll der Kardiologe weiter entscheiden. Wichtig ist also, wie Sie sich fühlen. Wenn Sie sich sagen, mir geht es wahnsinnig gut und ich fühle mich wohl, ist keine gesteigerte Notwendigkeit, ununterbrochen den Schallkopf drauf zu halten. Aber wenn Sie das Gefühl haben, also irgendwie geht es mir nicht so wahnsinnig gut, dann soll man natürlich nachschauen, was die Ursache ist.
Ich muss sagen, mir geht es soweit gut, nur darf ich es nicht übertreiben, gewisse Arbeiten. Und so
aber, vielleicht sollten Sie da einmal mit Ihrem Hausarzt reden, dass er sich irgendwo hin überweist, dass man mal einen Ultraschall macht. Und wenn da alles in Ordnung ist und Sie sich wohlfühlen, genügt es wahrscheinlich, wenn Sie noch 2 Jahre wiedergehen oder 3 Jahre wiedergehen. Ja, so in der Art.
Meine, nicht?
Ja.
Ja,
sollen Sie mal nachschauen lassen. Ja.
Gut.
Auch zur eigenen Beruhigung, ja.
Meine Damen und Herren, wir haben schon den Punkt erreicht, dass wir kurz nach 9 haben. Sie können ja gerne noch ein bisschen da bleiben, noch einen Kaffee oder ein Glas Wein trinken oder auch ein Wasser. Vorsicht, dass man hier das nicht ausgetrunken wird. Aus Versehen.
Ich würde nicht raten.
Vielleicht zum Abschluss. Ich bedanke mich zunächst mal sehr, sehr herzlich bei Ihnen für die wirklich sehr anschauliche Art und Weise, wie Sie uns eine komplizierte Materie, die für uns alle letztlich wichtig ist, ob wir davon mal betroffen sind oder nicht, aber das Herz ist ja wirklich das entscheidende Organ, was uns antreibt und was auch so kompliziert ist, dann auch noch seelische Komponenten hat, was die Niere vielleicht nicht hat, aber das Herz. Also das war wirklich sehr, sehr anschaulich. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen dafür bedanken. Gerne. Ich würde Sie zum Schluss gerne noch fragen, wüssten Sie aus dem Kopf zu sagen, wie viele Herzklappen Sie schon operiert haben? Oder zählt man das irgendwann nicht mehr?
Na, zählen tue ich es nicht mehr, eigentlich. Aber, ich weiß nicht, mehr vielleicht einiges über 1000 schon. Also Herzoperationen, weiß ich nicht, ich bin unlängst schon mal gefragt worden. Herzoperationen, weiß nicht, zwischen 3.000 und 4.000 und halt etwa.
Gab es mal eine Situation, wo Sie sagen, daran erinnere ich mich ungern zurück, weil das war schwierig? Schon.
Ja, da gibt es mehrere.
Einige. Und gab es ein ganz großes Glücksmoment?
Ist immer, wann alles glatt geht.
Mhm. Ja. Das ist jedes Mal ein Glücksmoment.
Ja.
Toll. Ich finde, Sie haben einen tollen Beruf und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und vor allem den Patienten und Ihnen natürlich auch.
Danke.